Herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 35. Mein Name ist René und außerdem mit im Kernkompetenzteam die Alex.
Hallo.
Der Sebastian.
Hallo.
Und der Marvin.
Hi.
Ja, wir sprechen heute in der dritten Person über uns, hatten wir doch gesagt, oder wie war das?
Die Alex wird's machen.
Sensationell. Dann fang doch mal gleich an. Leverkusen. Ich habe nach 40 Minuten abgeschaltet. Und ihr?
Ich habe durchgehalten.
Tapfer.
Ich habe mich geärgert, dass ich nicht auf die Couch gegangen bin.
Warst du im Stadion, Sebastian?
Ja, ich war da. Aber ich hatte auch dann erwogen zur Halbzeit, ob ich mir das wirklich nicht mehr antun soll, das Drama. Ja. Aber bin dann tapfer doch bis zum Schluss geblieben.
Wenn man für die Karte schon bezahlt, ne? Aber was wir da geboten bekommen haben, war ja nicht so wirklich feierlich, das muss man mal ganz klar sagen, ne?
Also das war, ich glaube in der zweiten Halbzeit, da sind wir uns glaube ich einig, dass das ja schon eine Leistungssteigerung war, aber in der ersten Halbzeit, das war einfach nur, ja, das war wirklich wie im schlechten Film, also das war wirklich mit das Schlechteste, was ich seit langem von der Eintracht gesehen habe, wirklich das aller Schlechteste, unglaublich.
Es war, erste Halbzeit war ein Sammelsurium von Konzeptlosigkeiten, was ich da aneinander gereiht gesehen habe. Ich kann das nicht mit Worten beschreiben. Eben, wie du schon richtig gesagt hast, Sebastian, in der zweiten Halbzeit hat man gemerkt, da geht nochmal Wind durch die Mannschaft. Da ist nochmal das Feuer da, auch direkt nach dem Anpfiff. Also direkt Anpfiff zweite Halbzeit hast du auch gemerkt, die wollen was, die zwei Wechsel haben gut getan, Altintop und muss ich sagen, Altintop hat gut gespielt in der zweiten Halbzeit und Fenin haben wirklich ein bisschen Schwung reingebracht und die Fans waren ja auch komplett dahinter, also man hat das auch gemerkt, wir haben, ich denke der Dauersupport war wieder bis zur 70. Minute richtig gut da, aber wenn man halt die Tore nicht macht, dann kann auch keine Wende eingeleitet werden.
Ja, aber was man halt auch gemerkt hat, also insbesondere in der Kurve war das so, nach dem 0-2, also so ab der 30., 32. Minute, wurde es dann doch erheblich leise für den Rest der ersten Halbzeit. Und als der Pfostenschuss von dem Hüppi, oder der Kopfball von Hüppi, der Nikolov noch in den Arm bekommen hatte, war doch so ein bisschen Schadenfreude auch irgendwie dabei, zumindest bei den Leuten um mich herum, dass der doch nicht im Tor drin war. Also es war ganz kurios irgendwie, also ganz, ganz merkwürdig. Und Stimmung oder sowas war gar nichts mehr. Also da hat auch wirklich keiner dran geglaubt, dass die Eintracht irgendwie eine Chance hat, das Ding noch zu drehen. Da hat sich jeder wirklich damit abgefunden, komplett unterzugehen an dem Tag.
Ja gut, was du aber gemerkt hast, ist nach der Halbzeitpause, wie dann auch die Wechsel da waren und mal ein bisschen Auftrieb da war und ein bisschen Leben ins Spiel kam, waren auch sofort die Fans wieder da. Also da ging's ja auch direkt wieder richtig laut zur Sache.
Auf jeden Fall, das fand ich auch gut. Und da hast du auch, das war auch ein deutliches Zeichen von den Fans an die Mannschaft hier, so nach dem Motto, okay, erste Halbzeit war scheiße, aber jetzt macht mal was. Hätten wir früh einen Anschlusstreffer gemacht, ich sag mal so, wenn du bis der 65., 70. Minute noch 2-1 machst, ist halt auch wieder alles drin. Aber Tore schießen und Eintracht passt in diese Rückserie anscheinend nicht so wirklich gut zusammen.
Ja, das Problem ist ja auch, dass wir haben ja nicht nur kein Tor gemacht, sondern wir haben ja, als wir gemerkt haben, der Ball will gerade nicht ins Tor gehen, auch wieder aufgehört, Fußball zu spielen. Wir können ja nicht sagen, wir hatten eine gute zweite Halbzeit. Also wir hatten gute, ich weiß gar nicht, wie viel es waren, 10, maximal 20 Minuten. Und dann hat auch jeder das Fußballspielen wieder eingestellt und dann lief es auch genau so weiter, wie es in der ersten Halbzeit war.
Ja, ab der 65. war dann auch nichts mehr. Ich denke auch 45. bis 65. war so die so Powerplay von der Eintracht und danach hat man gemerkt, naja, man kriegt das Ding doch nicht rein, ja. Und irgendwie kreativ ist man im Mittelfeld anscheinend doch nicht. Und dann hat man es dann auch wieder sein lassen. Und dann hat man mehr oder weniger noch drum gebettelt, noch ein Gegentor zu bekommen.
Ja, aber da ist halt auch die Frage, warum, ne? Also ich meine, in den 15 Minuten haben sie gezeigt, dass sie kämpfen können, dass sie die Zähne zusammenbeißen können, dass sie laufen können, dass sie füreinander kämpfen können, in die Zweikämpfe gehen, die Bälle holen und versuchen einfach aufs Tor zu spielen. Es geht doch. Warum stellen wir das nach 15 Minuten wieder ein? Kein Bock mehr gehabt. Oh scheiße, geht doch nicht. Ich hab gedacht, wir könnten was reißen. Naja, dann mache ich mal schon mal ein bisschen auslaufen. Vielleicht komme ich dann schneller nach Hause. Was soll denn so eine Scheiße?
Das war ja auch just zu dem Zeitpunkt, wo dann wirklich Leverkusen wirklich die erste große Chance hatte in der zweiten Halbzeit. Von dem Zeitpunkt an hat die Eintracht wieder aufgehört zu spielen. Aber ich meine, diese erste oder die Viertelstunde nach der Pause, wo die Eintracht wirklich wirklich gekämpft hat, aber ich glaube nicht, dass wir da irgendwie Leverkusen an die Wand gespielt haben, weil wir einfach überlegen waren, sondern weil Leverkusen einfach noch gedanklich nicht auf dem Platz war oder noch nicht eingestellt war auf die zweite Halbzeit, was auch immer. Also die waren wirklich gedanklich wirklich noch nicht auf dem Platz.
Naja, aber ich meine, so, es gibt Ja, sorry, ja.
Ja, und sich dann wirklich von so einer Chance dann wieder so zurückfallen zu lassen, ja, in diese phlegmatische Spielweise, die sie da in der ersten Halbzeit an den Tag gelegt haben, das fand ich dann echt überraschend. Weil sie wirklich eine Viertelstunde gut gespielt haben, ja, und wie du das sagst, ja, wenn du da den Anschlusstreffer machst, dann ist das Spiel ein ganz anderes. Auch wenn natürlich Leverkusen vielleicht spielstärker ist als die Eintracht. Aber dann geht noch was, dann nimmst du auch die Fenster nochmal mit. Aber wenn man sich dann von einer Großchance des Gegners so aus dem Konzept wiederbringen lässt, dann ist das halt ein bisschen doof.
Was ich auch noch ganz besonders doof finde, ist dann im Nachhinein dann sich immer in diese Ausreden versteifen und sagen, ja, der Gegner war halt einfach zu stark. Finde ich in dem Moment auch falsch. Wie gesagt, ich habe es jetzt nicht komplett gesehen, ich kann jetzt nicht beurteilen, wie die zweite Halbzeit war. Aber wenn wir mal mit ein bisschen mehr Eier in der Hose gespielt hätten, dann wäre da auch von Anfang an mehr drin gewesen. Ja. Unabhängig davon, wie stark der Gegner ist.
Das ist jawohl, Herr Kahn, wir brauchen Eier.
Ja, aber ich meine, da hat der René auch recht, das ist auch für mich alles Kinderkacke. Das ist natürlich, ist Bayer Leverkusen eine Mannschaft mit individuell hochkarätigen Einzelspielern, da brauchen wir gar nicht drüber reden, aber die Hälfte der guten Einzelspieler war auch auf der Bank, ja. Also Leute wie Bender haben auf der Bank gesessen, Ballack auf der Bank gesessen, Kiesling wurde eingewechselt.
Moment mal, gute Spieler und Ballack in einem Satz halte ich aber auch für erst ziemlich gefährlich.
Ich bin ein Pro-Ballack-Mensch, also, zumindest in seiner Zeit. Also, sag mir einen besseren damals. Gut, egal. Ich will halt nur sagen, ich meine, die haben auch nicht mit der absoluten Top-Besetzung gespielt und es gibt eigentlich nur wenige Bundesligisten, die wir an guten Tagen, wenn wir auch mal top sind, auch mal nicht schlagen können. Ich meine, ich sag mal, gegen Dortmund haben wir auch gut ausgesehen, haben wir gewonnen und in Leverkusen, da sind wir auch nur durch individuelle Fehler ins Hintertreffen geraten. Ich glaube, da war das doch, dass wir in der 90. Minute einen Elfmeter gegen uns beziehungsweise ausgesprochen wurde. Ich glaube, das war ein Foul dann von Ochs oder so, glaube ich, in der 90. Sonst hätten wir das Spiel auch nicht verloren. Also man merkt doch, auch gegen Leverkusen wäre es gegangen.
Ich würde auch nicht sagen, dass die uns, klar, die waren uns an dem Tag haushoch überlegen, aber auch nur, weil wir nicht dagegen gehalten haben. Und das hat nichts mit individueller Klasse von Einzelspielern oder sonst irgendwas zu tun. An einem guten Tag, da muss ich auch unserem Trainer recht geben, können wir mit allen Mannschaften konkurrieren, aber auch nur, wenn wir unsere Leistungen abrufen und wenn wir Qualitäten in den Topf mit reinwerfen, die von der individuellen Klasse abweichen, nämlich mal kämpfen, laufen und als Mannschaft geschlossen zusammenstehen. Und das sind halt im Moment Sachen, die ich nicht sehe.
Ja, insbesondere dieses mannschaftliche Zusammenstehen, ja, das ist ja wirklich der Schlüssel, wenn du so Mannschaften wie Dortmund, wie Bayern oder wie Leverkusen besiegen willst. Und das hat die Eintracht in der Vergangenheit ja gemacht. Und da waren sie natürlich nicht die besseren Spieler, die besseren Einzelspieler, sondern das Kollektiv war einfach besser. Und das hat den Gegner dann in die Enge getrieben. Und das ist ja überhaupt gar nicht mehr so. Also das ist ja wirklich nur ein Haufen von 11 Akteuren, die auf dem Platz herumirren. Zumindest in der ersten Halbzeit war es dann so. Und konzeptlos irgendwie den Ball nach vorne getroschen haben. Aber von der mannschaftlichen Geschlossenheit war ja überhaupt gar nichts zu sehen. Also ich glaube, das war das 0-2, wo der Schwegler den Ball vertändelt hat im Mittelfeld. Ja. Ja. Und dann mit so einem simplen Hackentrick läuft er direkt bei uns vor das Tor, der Gegner. Und der Schwegler trottet einfach hinterher und es geht keiner dran und jeder guckt in der Gegend rum. Und ja, da muss man sich nicht wundern, wenn man dann halt so
eine Klasse kriegt. Also das ist eine unglaubliche Szene eigentlich. Ich habe mir das im Fernsehen noch 3-4 Mal angeguckt in der Wiederholung, immer wieder zurückgespult, weil ich fast nicht glauben konnte, was ich da gesehen habe. Mr. Schwegler, ich will Perspektiven geboten haben und keine Ahnung, in welchen Sphären er sich sieht und in was für Ligen er glaubt, spielen zu können, verliert den Ball, das kann passieren, gestehe ich ihm auch zu, aber dann im Lauf, ja eigentlich im Kajo-Schritt zurückzulaufen und du hast genau gesehen, den Laufweg, wenn er den konsequent in einem Sprint durchgezogen hätte, hätte keine Chance stattgefunden, um das Tor zu machen, weil der Junge ist nachgelaufen und hat im Prinzip so Richtung rechts zugemacht und links die Mitte, wo dann auch der Leverkusener Spieler Richtung Mitte gezogen ist, um das Tor zu machen, da hätte ein Schwegler stehen müssen und der hätte die Zeit gehabt, dahin zu sprinten, aber er ist zurückgetrabt und guckt sich das Ganze aus der Entfernung an und das geht einfach nicht.
Aber wenn wir jetzt schon bei den Gegentoren sind, dann muss ich auch wirklich mal die Frage in den Raum werfen, welches Rumdeletieren da eigentlich in unserem Strafraum dauernd herrscht. Ganz ehrlich, wie viele Gegentore haben wir in der letzten Zeit schon durch Eckbälle und Freistöße bekommen? Ich sag mal, wo bin ich denn hier? Das sind doch alles Profifußballer, da muss doch mal die Zuordnung stimmen. Ich bin da immer ein Schreihals und schreie dann natürlich im Stadion, hier aufpassen, stell die mal richtig, deck mal die kopfballstarken Spieler zu. Aber das funktioniert ja nicht und das hat ja auch schon wieder beim 1-2 nur nicht gepasst. Da denke ich mir echt, wo sind wir denn hier? Das muss doch mal in der Bundesliga-Mannschaft klappen, dass die mal nicht, dass ich nicht immer jedes Mal Angstschweiß haben muss, wenn wir irgendeinen Eckball oder einen Freistoß gegen uns zugesprochen bekommen, oder? Also ich meine, was ist denn hier los?
Ja, die gehen aber da auch nicht energisch ran, ja. Es ist einfach diese Angst vor Zweikämpfen und das war auch so oft, wenn Leverkusen mal im Strafraum war, dass so wirklich so halbherzig in die Zweikämpfe gegangen sind, vielleicht auch aus Angst einen Elfmeter zu verursachen. Und das alles vielleicht noch schlimmer zu machen. Also für mich wirken die, und das wird bei den Standardsituationen immer ganz offensichtlich, alle total gehemmt und irgendwie ein bisschen verängstigt. Und keiner hat mal wirklich Mut, mal wirklich reinzugehen oder mal richtig mutig in den Zweikampf mal reinzukrätschen. Und der Ochs und der Franz mal so vereinzelt, ja, hat man auch gegen Leverkusen gesehen in der starken Viertelstunde. Aber das ist einfach noch zu wenig. Also insbesondere vom Kämpferischen her.
Aber ich weiß nicht, ob es ein Verängstigtes ist oder ob es einfach ein Verlassen auf den anderen ist. Und das ist halt eher so das Gefühl, was ich habe, dass jeder guckt, ich habe alles einen Meter um mich rum dicht, den Rest wird schon jemand anders richten. Und das ist halt auch so ein Gesamtding, was sich in der Defensive bis hin vorne in die Offensive zieht. Wenn du dir mal die Spielminuten anguckst, wo es auch gut gelaufen ist, und da mal auf die Köpfe achtest, der Altintop. Ich bin, weiß Gott, kein Freund von ihm in den letzten Wochen gewesen, aber als der reingekommen ist, der hat permanent den Ball, wenn er ihn geführt hat, ja, kurz aus dem Blick gelassen, hochgeguckt und geguckt, wo die anderen sind. Und dieses mal gucken, wo die anderen sind, das findet weder in der Defensive noch in der Offensive oft genug statt.
Aber ganz ehrlich, jetzt die Sache mit den Standards, das ist nicht nur individuelles Problem, das kreide ich auch zum großen Teil dem Trainer an, das muss ich mal ganz klar so sagen. Wenn die Spieler nicht in der Lage sind, eine taktische Zuordnung daherzustellen, wer bei wem zu stehen hat, ist dafür auch der Trainer verantwortlich. Und auch diese Probleme anzusprechen, und scheint er das nicht zu machen. Sonst wird es ja irgendwann mal in den letzten 10 Spielen hätte es ja irgendwann mal geklappt. Aber sowas funktioniert ja bei uns grundsätzlich nicht.
Standards spielen in der Planung von Michael Skibbe keine Rolle mehr.
Haben noch nie gespielt.
Den Satz hast du jetzt abgelesen, oder? Aber die trainieren doch oft genug Standards.
Der hat sich so krass in mein Gehirn eingebrannt. Unglaublich.
Was mir von dem Spiel noch gut in Erinnerung geblieben ist, war, glaube ich, 25. Minute oder irgendwas. Das war der einzig vernünftige Satz, den ich in den ersten 40 Minuten von dem Kommentator von Sky gehört habe, als er gesagt hat, von wegen, ein zweiter Stürmer würde dem Spiel der Eintracht gut tun.
Kann ich nur unterschreiben. Wie gesagt, hättest du das Konzept schon mal früher gespielt, was wir dann Anfang der zweiten Halbzeit gespielt haben, dann wäre das vielleicht ein bisschen dynamischer gewesen. Ich will nicht sagen, dass es besser gewesen wäre, aber es wäre vielleicht ein bisschen dynamischer gewesen. Weil so war das Offensivspiel war ja in der ersten Halbzeit bei der Eintracht, glaube ich, nicht vorhanden. Hatten wir eine Chance? Das ist immer diese rhetorische Frage, die ich mittlerweile schon stelle, wenn ich mir ein Eintracht-Spiel angucke. Hatten wir eine Chance?
Also ich habe keine mehr präsent.
Doch, Kayo mit seiner super Schusschance. In der 25. oder sowas.
Stimmt. Ja,
was jetzt aber nicht
16er gestanden hat.
Nicht mega die Großchance.
Ach, stimmt. Ja, wo er so ein Schlüssel losgelassen hat. Eieiei. Ja, und
im Prinzip 1a die vergleichbare Situation im Spiel Lautern gegen Dortmund. So hat nämlich dort Kaiserslautern das Tor erzielt in der 90. Minute. Aber wirklich 1a exakt die gleiche Szene. Spieler steht im 16er, nimmt mit der Brust an. In Lautern hat er richtig abgezogen und der Kayo hat halt nicht getroffen.
Und dann hat noch der Meier eine Chance gehabt. Das war doch dann Lattentreffer, ne?
Ja, und der war, glaube ich, in der zweiten Halbzeit, oder?
Das war ein
Fernschuss, ne?
Ja.
Aber bei den Meier-Dingern musste er eh immer 50% abziehen. Das hatten wir ja letzte Woche schon besprochen.
Ich würde Meier auch ganz gern.
Ja, den hätte ich auch ganz gern abgezogen. Vor allen Dingen, also, als Skibbe gewechselt hätte, ich hätte niemals den Kayo rausgenommen. Ich weiß gar nicht, wie oft ich es in der ersten Halbzeit getwittert hatte, aber der Kayo war der Einzige, der offensiv wenigstens sichtbar war. Ich will ihn jetzt nicht in den Himmel hoben, weil der hatte auch genauso viele dunkle Momente in dem Spiel dabei, wie er helle Momente hatte, aber das war wirklich der Einzige, wo offensiv auch nur annähernd irgendwas ging. Und den nimmt er runter. Was ist denn das für eine Überlegung?
Ja, gut, ich meine, es waren alle eigentlich schlecht, ja. Aber ich finde, und da werden wir auch gleich noch drauf zu sprechen kommen, Meier und Köhler waren schon unterirdisch, ja. Also auch wenn da in den Köpfen der genannten Spieler andere Meinungen vorherrschen sind, halte ich die beiden doch schon für wirklich ziemlich grausam in den letzten Spielen. Und mir fehlt jegliche Begründung, sie weiter spielen zu lassen.
Also was ich gut fand, das war, dass Köhler dann auf die linken Außenverteidigerposition gewechselt ist. Und das spielte ja deutlich besser als in der offensiven Rolle. Weil Manzavillas war ja noch schlechter als die meisten auf dem Platz. Und da macht die Anwechslung von Antintop natürlich auch Sinn. Und das war jetzt wirklich, wirklich grottig, ja, was in der ersten Halbzeit da war. Und nicht nur bei Kayo, wirklich bei allen. Und da kannst du jetzt irgendwie keinen rauspicken, warum jetzt den oder den. Also normalerweise hättest du, wenn du ehrlich wärst, hättest du die ganze Mannschaft auswechseln können. Hätte sie eben gefallen.
Wenn wir dann genug auf der Bank hätten, ja.
Ja.
Aber ich meine, dass der Altintop dann für Kayo bringt, ist klar, das 2-0 halten, weil Altintop-Defensivkräfte werden geschätzt.
Naja, das ist ja ganz gut gemacht. Der Altintop ist ja mehr in die Mitte dann gerückt und der findet ihn dann nach links außen für den Köhler. Zumindest dann so oft so gestanden. Und da ging es auch dann mal ein bisschen, ja. Und die haben sich auch ein bisschen dann variiert, die Position. Und dann ging es auch mal nach vorne, weil auch Anspielstationen da waren. Es war ja wirklich so in der ersten Halbzeit, wir hatten ja schon oft den Ball in der eigenen Hälfte gehabt. Aber es fehlt dann einfach die Anspielstation. Ne? Wie viele Bälle der Köhler und wie viele Bälle der Meier, der Schwegler vertändelt haben, das ist ja unglaublich. Aber es gab da eine Szene, die ist mir in Erinnerung geblieben, da hast du das gesehen, da standen wirklich in der Frankfurter Hälfte, wirklich im Halbfeld, standen 6 Spieler von der Eintracht in einer Linie und dann kam erstmal 50 Meter nichts und vorne stand allein der Gekas. Ja? Und wir hatten den Ball und das ist halt, da hat überhaupt gar nichts funktioniert. Aber das war so eine symptomatische Szene für das ganze Spiel.
Ja gut, aber das hatten wir doch in den Spielen davor auch schon, dass das Mittelfeld, was eigentlich die Bälle nach vorne bringen müsste, damit der Gegner da halt eben seine 2 Buden knipst, einfach in dem Moment nicht stattfindet.
Ja, ich glaube, es ist einfach falsch, immer auf den Gegner dann noch da festzuhalten.
Das also, ist auch falsch.
Von Gekas muss das Tor machen, aber normalerweise, ich meine, wo ist denn der Meier mit seinen Toren? Ja? Wo ist denn der Feni mit seinen Toren? Wo ist denn der Altintop mit seinen Toren?
Ja,
wo genau. Meier Kopfballtore. Dafür ist er, steht auch immer vorne drin bei den Ecken. Ich meine, natürlich ein bisschen Pech, ja, auch mal die Latte jetzt getroffen, okay, und auch gegen in Freiburg, der Franz mit seinem Schuss mal die Latte getroffen, kann passieren. Aber generell ist das, was da wirklich im Strafraum sich abspielt und auch von der, ich meine, die Chancenauswertung, ja, das ist jetzt ja keine Überraschung, das ist ja unterirdisch.
Ja, ja. Aber auch der Meier, wie du schon gesagt hast, was weiß ich, wie groß der ist, fast 2 Meter, ja, wäre es besser, wenn er Basketball spielen würde. Meine Güte, der verliert jedes Kopfballduell in seiner Größe. Der müsste ja noch nicht mal hochspringen, müsste sich einfach nur mal dagegen stimmen. Aber immer, wenn er dann zum Kopfball hochgeht, wird es übrigens faul für die andere Seite gepfiffen. Da denke ich mir auch, irgendwas läuft da doch nicht richtig. Hat er nicht zugeschaut, wie das in der F-Jugend beigebracht wurde, dass man mal im Kopfball richtig zur Sache geht. Also ich kann das wirklich nicht nachvollziehen. Aber das ist auch, ich meine, natürlich ist auch die Spieler wie ein Meier hat sich immer durch seine schluffige Art und Weise hier am Ball zu treten ausgezeichnet, mehr oder weniger, und hat auch trotz dieser Tatsache immer auch mal ganz gute Spiele gemacht. Aber was in den letzten Spielen da abläuft, das ist unter aller Sau. Und ich kann nicht verstehen, wie der Skibbe, wenn er schon in der Halbzeit auswechselt, das, was ich gut fand, gerade ihn auch nicht rausnimmt. Der war doch kein Gewinn für die Mannschaft, der war doch kein Gewinn für das Spiel der Eintracht. Das kann ich nicht verstehen. Da hätte ich auch den Kayo ehrlich gesagt nicht rausgenommen. Gut, dass Mazzavella es rausgenommen hat, das hat mich irgendwo schon gewundert, aber ich habe das verstanden und der Köhler hat ja auf der linken Verteidigerposition seine Sache schon ganz gut gemacht, muss man wirklich sagen. Aber ansonsten, ich glaube, für mich ist das alles ein Rätsel. Aber weißt du, das hängt halt auch damit zusammen, innerhalb der Mannschaft gibt es keinerlei Konkurrenz um die Plätze.
Genau, also das ist halt so ein Gesamtkonstrukt, woran es im Moment scheitert. Es gibt keinerlei Konkurrenzkampf mehr, weil halt einfach Spieler da sind und das sind genau die Spieler, die seit Jahren da sind, die einen Stammplatz haben. Das sind, ich mag einen Benny Köhler echt und ich bin normalerweise auch ein großer Freund von ihm. Ich finde es auch gut, dass sein Vertrag verlängert wurde. Aber der ist seit 5 Jahren bei der Eintracht. Der kriegt ohne Probleme eine Vertragsverlängerung. Der muss sich eigentlich 0,0 reinhängen. Der hat letztens in der Hinrunde ein paar ganz gute Spiele gemacht und das langt. Das langt, um bei uns einen Stammplatz zu haben, um ein gutes Gehalt zu bekommen, um bis 2013 oder 2014 ausgesorgt zu haben. Mehr wird nicht verlangt. Und da stellen wir einfach nicht genügend Forderungen an unsere Spieler.
Das Problem ist ja in erster Linie, glaube ich, nicht mal, dass sein Vertrag verlängert wird und dass er gutes Geld verdient. Das gönne ich ja jedem. Das Problem ist ja, dass die Spieler, die ursprünglich auf der Position eine Konkurrenz hätten sein können, nicht mehr da sind. Das ist doch das einzige Problem.
Ich sehe da schon, gerade auf der Köhler-Position sehe ich schon ein bisschen Konkurrenz. Ich meine, der Köhler kann links spielen, hinten und im Mittelfeld. So, hinten links haben wir jetzt einen Zavelas. Das ist eine 1A-Konkurrenzsituation. Wenn du jetzt dem Köhler seinen linken Mittelfeldplatz wegnimmst und dafür einen Altintop dauerhaft spielen lässt, der auf links genauso spielen kann, wäre eigentlich die Konkurrenz da. Aber wir überlegen ja lieber 180 Mal, wen wir noch woanders rausnehmen könnten, damit genau die Situation nicht passiert. Das ist doch genau das. Wir nehmen Zavelas hinten raus, nur damit der Köhler weiterspielen kann. Oder wenn der Altintop spielen soll, dann wird der nächste Woche, würde der aufgestellt werden, nur unter der Prämisse, dass der Kayo rauskommt. Gut, Kayo ist jetzt sowieso nicht dabei, aber ich hätte meinen Arsch darauf verwettet, dass nächste Woche die Aufstellung aussieht, Altintop Stammplatz zurück, Kayo zurück auf die Bank.
Und du hättest natürlich für die linke Außenbahn, hättest du auch noch Korkmaz gehabt, ja? Der sicherlich ein sehr guter Fußballer ist, aber der einfach keine Chance gehabt hat unter Skibbe und mehr oder weniger dann ja gehen musste. Aber das ist für mich total unverständlich, weil der einfach eine ideale Konkurrenzsituation auf der linken Seite gewesen wäre. Für den Altintop, für den Köhler, das hätte super gepasst, da hätte man richtig Druck aufbauen können, aber der fehlt natürlich jetzt und da hat er natürlich leistes Spiel.
Ja gut, ich meine, Korkmaz hat jetzt aber auch nicht die Leistung gezeigt, die ihn dazu berechtigt hätte, da in eine Konkurrenzsituation zu treten. Ist jetzt die Frage, warum er die nicht gezeigt hat, weil er nicht fit war oder weil er die Chance nicht dazu bekommen hat. Da können wir natürlich jetzt drüber diskutieren.
Das haben aber die letzten 5 Spiele auch keiner auf der linken Außenbahn gezeigt, ja. Warum sie da ständig spielen.
Also ich sag mal, das Ding ist, wenn wir die ganzen einzelnen Transferentscheidungen uns jetzt vornehmen, gibt es für jede Entscheidung für und widers. Und ich muss auch sagen, dass ich nie wirklich Marvin seiner Meinung war, dass wir die ganzen jungen Spieler hätten halten müssen. So langsam wird's aber bremslich, weil die Summe der Entscheidungen, die getroffen wurde, uns jetzt in eine missliche Lage bringen. Also ich sag mal, ich kann verstehen, dass der Korkmaz jetzt bei Bochum spielt und ich würde auch sagen, der soll jetzt erstmal bei Bochum nochmal in der zweiten Liga unter Beweis stellen, dass er es wirklich drauf hat, bevor wir ihn wieder zurücknehmen und bei uns in den Kader integrieren, weil das will ich halt von ihm jetzt auch mal sehen. Er hat bei uns noch nicht das abgerufen, was er versprochen hat, als er damals hier in der österreichischen Nationalmannschaft so aufgetrumpft hat. Hat man von ihm bei Frankfurt noch nie gesehen. Tosun kann ich verstehen. Wir haben eigentlich 4 Stürmer, die aber gerade alle irgendwie ein Formtief haben und dann fehlt er natürlich. Aber das war ja auch alles so nicht voraussehbar. Von daher, ich kann jede einzelne Entscheidung irgendwo nachvollziehen, aber in Summe ist es gerade nicht so prickelnd für uns.
Also meinst du denn wirklich, dass wir Korkmaz wieder zurücknehmen?
Wenn der jetzt bei Bochum richtig auftritt, glaube ich, dass wir da dran nicht vorbeikommen, ihn zurückzunehmen. Also ich glaube nicht, dass die Eintracht so blöd ist und einen wirklich guten Spieler einfach nach Bochum ziehen lässt.
Also zu Korkmaz will ich nur sagen, der hat seine Chance bei der Eintracht hier zum Teil gehabt und hat sie nicht genutzt. Dass der dann jetzt ausgeliehen wurde, war für mich ein logischer und verständlicher Schritt. Das ist natürlich jetzt gerade so, ist, dass er jetzt in der zweiten Liga doch relativ gut auftrumpft. Ist natürlich für uns ärgerlich, aber da muss ich ihm Sebastian auch recht geben. Und die Zeit, die er bei der Eintracht verbracht hat, hat er nicht dazu genutzt, um sich anzubieten und seine Position zu festigen. Insofern ist gut. Haben wir jetzt Pech gehabt. Mit den Stürmern sieht es für mich anders aus, habe ich jetzt schon oft genug beschrieben. Ja, da hätte ich zumindest einen der beiden Jungen gehalten. Da sehe ich viel mehr die Kacke jetzt am Dampfen. Aber wir müssen uns halt jetzt überlegen, was wir jetzt auf der linken Außenbahn machen. Ob wir jemanden mal vielleicht trotzdem, was weiß ich, von der U23 mal eine Chance geben. Ich meine, natürlich können wir dann auch sagen, ja, aber die haben alle keine Bundesliga-Erfahrung. Aber am Ende des Tages ist es so, viele andere Junge haben auch keine Bundesliga-Erfahrung gehabt und haben es doch irgendwie geschafft. Und da sehe ich viel mehr das Problem von Skibbe, dass er das Risiko scheut, mal ein paar Leute einfach mal ranzuführen, ins kalte Wasser zu werfen, was bei der Eintracht notwendig ist, weil wir keinen Kaderstamm wie Bayern München haben, die sich den 5-Millionen-Mann auf der Bank leisten können und dann einfach mal einwechseln können, falls der 16-Millionen-Mann auf der linken Seite nicht so funktioniert. Das ist bei uns nicht der Fall und wir müssen uns halt junge Spieler auch mal bedienen, aber das funktioniert nicht und wenn wir das nicht machen, dann gibt es keinen Konkurrenzkampf. Weil lass ein, zwei Mal spielen, dann werden die natürlich auch gehypt, bla bla bla. Aber dann merken die alteingesessen, oh scheiße, jetzt müssen wir schon was tun. Sonst sind wir ganz schnell weg vom Fenster. Und so ein Köhler, seien wir mal ganz ehrlich, der bekommt beim anderen Bundesliga-Verein auch nicht so leicht so einen guten Vertrag wie bei der Eintracht.
Nee, so einen guten nicht, aber wird halt überall genommen. Ja. Mein Köhler ist was, den kannst du universell einsetzen und das ist auf der linken Seite so schwer. Also ich glaube schon, dass der überall unterkommen würde. Aber was zum Beispiel Michael ist, ja, so, Rode ist halt so das beste Beispiel dafür. In Hamburg, wo er notgedrungen in die Elf reingekommen ist, in die Startelf, hat er wirklich ein super Spiel abgeliefert und ist gegen Gladbach einfach wieder draußen, ja, einfach wieder weg.
Ja, ohne Grund.
Ohne Grund. Und das finde ich halt, ja, nur weil der halt wirklich, weil Franz wieder gesund, Franz hat, glaube ich, ja, genau, Franz hat gefehlt, ja, Franz ist wieder da, zack, sofort in die Startelf, Rode raus. Warum? Ja, wenn er gut spielt, bleibt er drin. Und ich habe das ja schon mal runtergeschrieben, ja, auch Fährmann ist genau das Gleiche, er hat auch super gespielt. Warum lässt man die wirklich nicht drinstellen, Kasten? Er hat gut
gehalten. Wobei, wenn du den ganzen Berichten in der Frankfurter Rundschau oder irgendwas glauben darfst, dann ist Franz ja immer noch nicht 100% fit.
Ja, es geht ja auch nicht nach der körperlichen Fitness. Ne?
Das ist doch genau das, was du ansprichst, Sebastian. Es geht hier nicht um die Leistung, die ich bringe. Es geht nicht um die Leistung, die ich in den letzten Spielen erbracht habe, sondern es geht um mein Standing, was ich beim Trainer habe. Und egal, wie es halt von der Leistung ist. Rode hätte von der Leistung her nie weggestellt werden dürfen. Dann hätte ich gesagt, okay, ich will den Franz drin bleiben, dann nehme ich einen Meier raus, der eigentlich, sorry, dass ich den Meier jetzt die ganze Zeit sitze, aber das ist halt für mich das absolut passende Beispiel, der momentan keinen Platz in der Mannschaft leistungstechnisch hat. Dann hätte ich einen Meier rausgenommen, hätte dafür einen Rode reingesetzt und der Rode hätte weiter seine Chance bekommen, weil er gut gespielt hat. Wie das halt ist, wenn ich gut spiele, dann bleibe ich drin.
Ja.
So, und das bringt uns eigentlich nahtlos zum nächsten Thema und zu unserem nächsten Problem. Amanatidis hat vor Wochen oder sogar vor Monaten schon gesagt, bei Eintracht zählt das Leistungsprinzip nicht. Damals habe ich ihn noch ein bisschen belächelt und ich glaube, ich habe auch im Podcast gesagt, naja, die griechische Ehre ist wieder angeknabbert, aber wir sehen es jetzt. Er hat recht.
Ja. Es scheint wirklich so, als ob der Trainer an seinem Stamm festhält, ja, an 7, 8 Leuten und die sind einfach gesetzt und ruhen sich einfach darauf aus. Und ich glaube, dass das in so einer Situation, wo die Eintracht wirklich um den Klassenerhalt kämpft, das braucht man nicht schönreden, das ist einfach so. Ob das da die richtige Taktik ist, ob man da vielleicht nicht ein bisschen auch Konkurrenzkampf in der Mannschaft schürt, um jeden dann noch, dass nochmal zusätzliche Kräfte frei werden, halte ich für ziemlich gefährlich.
Und dann kommt noch ein Punkt dazu. Ich weiß nicht, wo ich es jetzt gelesen habe. Ich glaube, im Kicker haben sie so ein bisschen die Mannschaften analysiert und ihren Tabellenplatz in Verbindung gebracht mit den Kapitänen, die sie haben. Und da haben sie halt auch ganz klar rausgestellt, dass die Mannschaften unten drin hängen, die keine wirkliche Persönlichkeit als Kapitän haben. Wie zum Beispiel der VfB Stuttgart oder Wolfsburg hat ein Problem mit seinem Kapitän, stehen unten mit drin. Dann Gladbach, genau so ein Ding. Und ich sag euch, das Problem trifft uns auch. Der Ochs ist ein lieber netter Typ, der hat viel für die Eintracht getan, aber das ist meiner Meinung nach kein Kapitän. Und das siehst du auch jetzt auf dem Platz. Das ist auch einer derjenigen, die sich keine Sorgen machen müssen um ihren Stammplatz, die sich keine Sorgen um ihren Vertrag machen müssen, die eventuell sogar damit liebäugeln, zu Schalke zu gehen. Der ist im Moment keiner, der die Mannschaft packt und nach vorne zieht.
Ja, dann was muss er dann machen, um der Kapitän zu werden? Wie gesagt, ich habe es letzte Woche schon gesagt, wenn ich jetzt wirklich die Führungspersönlichkeit bei der Eintracht sein will, verlängere ich jetzt sofort den Vertrag, setze ein Zeichen, so nach dem Motto, ja, ich will bei der Eintracht bleiben, scheiße ich drauf, wir müssen jetzt sehen, dass wir den Abstiegskampf hier schnellstmöglich beenden. Wie viele Punkte brauchen wir? Wir brauchen noch 13 Punkte, wenn ich das richtig sehe. Und die müssen wir uns halt jetzt irgendwie ergaunern, verdammte Scheiße, ja? Und da muss ich als Ochs, wenn ich schon so ein roter Hitzkopf bin, muss ich halt auch mal sehen, dass ich jetzt hier irgendwie die Mannschaft mal Wachmittel und mein Zeichen setzt, sage ich, ich verlängere jetzt den Vertrag und werde dieser Kapitän, der gefordert wird, weil ich habe es auch irgendwo gelesen, Überschrift, wer wird der nächste Schur? Wir brauchen Leute, die eine Führung übernehmen und das wäre auch kein Problem. Wir hätten 8, 9 Stammkräfte innerhalb der Mannschaft, die alle auf ihrem Leistungsniveau spielen. Aber das ist halt bei den wenigsten der Fall und kaum einer von diesen 8, 9 Spielern, die immer spielen, haben auch diese Führungspersönlichkeit. Ich weiß nicht, ich denke, Franz kann das schon in Ansätzen machen, aber der bekommt auch trotz allem zu wenig Macht vom Trainer, weiß ich nicht, aber das kommt mir auch nicht so vor, als hätte er da großartig was zu sagen. Amanatidis wissen wir ja alle und und Ochs ist halt eindeutig noch zu ruhig. Und dann bleibt keiner mehr übrig, weil Nikolov, der zwar schon 1000 Jahre beim Verein ist, hat aber bisher vielleicht zweimal den Mund aufgemacht. Ja?
Ja, das Problem ist ja auch, also der Ochs, der muss ja seinen Vertrag verlängern, das ist die eine Seite. Das wäre auf jeden Fall ein Zeichen auch nach außen gesetzt, zu sagen, ich stehe hier zu und ich bin hier wirklich derjenige, der auch sagen kann, meiner Mannschaft geht's gerade nicht gut, ich werde hier gebraucht, bla bla bla. Aber auf der anderen Seite, wir reden die ganze Zeit über die linke Seite. Mal ganz ehrlich, über rechts kommt halt auch nichts. Ich habe es auch schon mal gesagt, der Ochs, der ist offensiv genauso ungefährlich wie der Nikolov. Also da kommt halt gar nichts.
Ja, aber es liegt doch daran, dass sich auch die Gegner darauf eingestellt haben. Ja, genauso wie sich auf Gekas vorne eingestellt haben, zustellen. Dann sind sie natürlich vermehrt jetzt auf der rechten Seite oder auf der linken Seite dann, ihre linken Seite aktiv und stellen da den Ochs und Jung zu. Und die kommen einfach viel zu selten durch, ja. Aber um dieses Thema mit dem Anführer und dem Kapitän nochmal aufzugreifen, ja, das fehlt wirklich. Da fehlt wirklich einer, der auch mal die Mannschaft im Spiel zusammenscheißt und der auch wirklich da Rabatz macht, ja. Und ich wünsche mir so oft, dass der Ochs, wenn er den Schiedsrichter anfährt, dass er sich einfach mal umdreht und seine Kameraden und seine Mannschaftskameraden mal zur Sau macht für das, was sie verbockt haben, und dass halt nicht der Schiedsrichter immer die dumme Sau ist, weil oftmals ist es einfach so, ja, dass er einfach zu fokussiert auf den Schiedsrichter ist und alles um sich herum vergisst. Und dass die Energie mal in die Mannschaft zu transportieren, da wird schon ein bisschen was mit vorangehen.
Absolute Zustimmung. Überleg dir mal, Weidenfelle, ich meine ganz ehrlich, Dortmund ist momentan in der paradiesischen Zuständen eigentlich, ne? Aber dem Weidenfelle hat es auch nicht gepasst, dass sie jetzt nur 1-1 gespielt haben und hat sich direkt nach dem Spiel, ich glaube während dem Spiel, weiß ich nicht, ein Barrios, der ein paar Chancen versemmelt hat und zu leichtfertig war, einfach mal zur Brust genommen, hat ihm gesagt, dass die Sache so nicht läuft. Und weil die einfach ein Ziel vor Augen haben, und genau ein Ziel braucht die Eintracht momentan auch, und das heißt so schnell wie möglich 13 Punkte machen und nichts mehr mit dem Scheiß zu tun haben, der da unten läuft. Weil wenn wir das nicht alle realisieren und die Spieler das nicht alle realisieren, dann geht es ganz schnell ratzfatz nach unten, weil wir momentan nicht die Spieler haben, die die dauerhaften Abstiegskampf gut überstehen können. Dafür haben wir zu viele Schönspieler und in Drucksituationen unauffällige Spieler, auch wie Schwegler, der viel gelobte und möchte gern Heilsbringer, wie ich immer in einigen komischen Zeitungen sehe, dass er der Heilsbringer wäre. Wir bräuchten 10 Schweglers. Meine Güte, wenn ich 10 Schweglers bräuchte, dann spielen wir nur noch Spitze, Hacke, 1, 2, 3. Und verlieren den Ball.
Ja, wir haben aber eigentlich auch genug Stürmer, oder genug Spieler, die sich mit dem Thema Abstiegskampf in gewisser Weise auskennen.
Ja, aber das
Unerfahren ist da ja keiner in dem Thema.
Das hat aber noch keiner realisiert. Also für mich ist das allein schon, ich weiß nicht, wer das nach dem Spiel gesagt hat, dass er das A-Wort nicht in den Mund nimmt, ja. Nein, das ist so bescheuert.
Hat es jemand gesagt, ja?
Ja, es hat einer gesagt, ich weiß nicht, wer es war, ja. Und wenn du sowas hörst und wie die auch nach dem Abpfiff da auf dem Platz rumgewankt sind, das hat mich so geärgert, ja, teilweise grinsend und Handshake, wie nach einem Freundschaftskick, ja, alles easy, ja. Na gut, komm, mal 3-0, was soll's, gegen Nürnberg, wird schon irgendwie klappen, und der Trainer sagt, ach, das machen wir nichts draus, wir treffen schon wieder, und auch Gekas, bla bla bla, der ganze Rotz, und hat's keiner richtig verstanden, worum es eigentlich da geht und wo die Mannschaft und wo die Eintracht momentan steht.
Aber Sebastian, guter Punkt, das hat mich auch komplett geärgert. Direkt nach dem Abpfiff, das Einzige, womit ein paar Spieler zuerst beschäftigt waren, war erstmal der Trikottausch. Leute, Trikottausch direkt nach dem Abpfiff, wenn ich 3-0 verliere, ist mir das komplett scheißegal, denn dann sitze ich eigentlich eher mal auf dem Boden und denke mir, was ich eigentlich hier für eine Scheiße heute gebracht habe. Aber nee, komm, Trikottausch, sehen uns ja nur 10.000 Mal im Jahr, das kannst du auch irgendwann anders noch malen, wenn du selbst mal 3-0 gewinnst, aber wenn du 3-0 verlierst, hast du wirklich andere Sachen mal im Kopf. Ich meine, bei der Eintracht, bei den Fans, ist dieses Damoklesschwert des Abstiegs immer allgegenwärtig. Und manchmal schreien wir auch zu früh Abstiegskampf. Aber in der gegenwärtigen Lage ist den Fans das hundertprozentig bewusst, dass es ganz schnell nach unten gehen kann. Und dieses Bewusstsein muss auch mal auf die Spieler reflektiert werden. Denke ich.
Ja. Ja, definitiv. Definitiv. Ich meine, es sind nur 4 Punkte bis zum Relegationsplatz. Das muss man einfach so sehen. Und dann spielt man einfach gegen den Abstieg. Es ist nicht über den Abstiegskampf, ja, aber man spielt gegen den Abstieg.
Ja, vor allen Dingen, es wird ja nicht besser, ne? Also wenn du dir mal die nächsten Wochen anguckst, was auf uns zukommt, das sind jetzt nicht unbedingt Situationen, in der du sagen kannst, naja, komm, jetzt kommt hier SV Hintertupfingen und tralala, da werden wir schon punkten. Gegen Nürnberg, Jungfeld aus, Kayo nicht dabei, die sind im Moment in einer richtig guten Form. Das wird nicht einfach. Und danach gegen Stuttgart, das wird auch nicht viel einfacher. Also es sind alles keine sicheren 3-Punkte-Spiele.
Die nächsten Gegner werden definitiv nicht einfacher und gerade wenn wir uns überlegen, dass wir mittlerweile gegen jeden Abstiegsgegner verlieren. Ja, also verlieren wir gegen Gladbach hier, ja, tut mir leid. Da habe ich mir schon an den Kopf gegriffen. Was denkst du, gegen Stuttgart wird es leichter? Da brennt sowieso der Baum momentan.
Vor allen Dingen ist es ja so, ja, allein was wir zu Hause in der Vergangenheit gezeigt haben, die paar Tore, da haben wir schon ein Spiel zu Hause gewonnen, naja gut, gegen Dortmund, aber allzu viele Spiele noch nicht zu Hause gewonnen und so gut, ganz wenig Tore zu Hause geschossen. Und jetzt auswärts gegen Nürnberg, das wird sowieso ein richtiger Brocken nach dem Spiel, was sie in Stuttgart hatten. Und auch dann zwei Heimspiele, bitte?
Auch davor schon, was die Schläge
werden richtig gut. Ja, aber ich glaube, das jetzt in Stuttgart, das gibt ja nochmal einen richtigen Schub uns aus und da gehen die mit richtig breiter Brust ran und wir kommen Angsthasenfußball um die Ecke. Der potenzielle Absteiger aus Frankfurt, hahaha, juhu, da geht's richtig rund, wenn nicht aufpassen. Und dann zu Hause, ja, gegen Stuttgart und gegen Kaiserslautern, wo er der Skip immer so oft sagt, ja, dass uns ja eigentlich auswärts viel besser liegt und zu Hause und naja, da müssen wir das Spiel machen und das liegt uns nicht, bla bla bla. Für Stuttgart wird's da um alles gehen, ja. Nicht punktemäßig unbedingt, aber 10 oder 11 Spieltage vor Saisonende. Aber wenn sie gegen die Eintracht nicht gewinnen können, ja, dann sind sie definitiv abgestiegen. Ja. Die müssen da zeigen, dass sie es können. Und Kaiserslautern, gut, das ist vielleicht jetzt immer ein bisschen was anderes, ja. Das ist halt Derby-Charakter, da kommt vielleicht jeder ein bisschen mal aus dem Puschen heraus und gibt mal ein bisschen Gas. Aber drauf wetten würde ich da auch nicht. Also für die nächsten 3 Spiele, Nürnberg, Stuttgart, Kaiserslautern und dann auswärts Schalke noch dazu. Puh, da schlottern mir ein bisschen die Knie, wenn ich das sehe, was in den letzten 5 Spielen gezeigt wurde.
Ja, wie ist denn so eure Meinung zu dem Thema Nürnberg? Kayo Jung fallen aus. Wer nimmt da die Positionen ein? Ich meine, Kayo wird wahrscheinlich relativ klar sein, da wird Altintop wieder in die Startelf rücken. Wer ersetzt hinten den Jung?
Also ich denke mal, ganz grundsätzlich will ich erstmal kurz zu Nürnberg sagen, jeder redet über diesen komischen Mainzer, über Hannover, aber die wirkliche Mannschaft, die das Maximum aus sich herausholt, ist für mich Nürnberg, die das richtig gut machen, mit sehr, sehr vielen Talenten. Der Hecking, ich mag ihn nicht, ich mochte ihn eigentlich nicht, aber der macht eine richtig gute Arbeit. Der hat aus der Mannschaft, von der Eintracht 2 den Chandler geholt, den Timothy Chandler, der bei uns ein paar Mal auf der Ersatzbank sitzt. Jetzt spielt er da plötzlich Stamm, hat auch jetzt mal ein Tor geschossen und so weiter und so fort. Der formt aus vermeintlich nicht großen Talenten wirklich richtig gute Spieler und macht das Beste draus. Julian Schieber, das ist maximal gefährlich. Das ist einer der schwersten Spiele in den nächsten Partien. Das wird noch schwerer als gegen Kaiserslautern zu Hause. Also da müssen wir echt aufpassen. Zu der Frage, die du gestellt hast, ich denke, Ox geht in die rechte Verteidigerposition für Jung. Rechtes Mittelfeld wird wahrscheinlich dann durch Heller ausgeführt. Naja, schnell ist er. Dann fällt Kayo aus. Ich hoffe, dass für Kayo Meier, ich will eigentlich gar nicht, dass er spielt, aber wenn Meier schon spielt, kommt er wenigstens wieder nach vorne gezogen und dafür spielt dann Rode. Das sind die Planspiele, die ich im Kopf habe.
Also ich glaube, dass der Ox auf der Position bleibt, hinten der Franz auf die rechte Verteidigerposition rückt und dafür der entweder der Vasi, wenn er fit ist, mit dem Rust zusammen in der Innenverteidigung spielt oder eben der Sebastian Rode. Wobei ich eher auf einen Alex Wasowski tippe, dass der zusammen mit Marco Rust die Innenverteidigung bildet. Ja, und dann vorne, Kayo fällt aus. Kayo wäre meiner Meinung nach nächste Woche sowieso nicht oder dieses Wochenende sowieso nicht aufgestellt worden. Ist für mich ganz klar, dass der Altintop wieder mit reinrückt.
Ah, Altintop, ja, ist eine gute Alternative eigentlich, ja.
Das letzte Jahr.
Dass ich den gesagt. Satz mal hören werde, hätte ich auch nie gedacht. Hilfe.
Ich find's auch nicht gut, weil ich fand die 10 Minuten gut, wie er reingekommen ist, aber ich fand's auch nicht gut, wie er abgeflacht ist. Und das zeigt halt auch, Wieder das Thema, was wir eben hatten. Du kommst rein, zeigst 10 Minuten eine gute Leistung und nach den 10 Minuten war mir da schon sonnenklar, dass er mit den 10 Minuten sich seinen Stammplatz zurückgespielt hat. Da setzt er mal einen Spieler auf die Bank und dann langt's für den, Viertelstunde gute Leistung zu bringen und danach komplett in der Versenkung zu verschwinden, wie jeder andere auf dem Platz auch, und er hat seinen Stammplatz zurück. Also finde ich nicht gut, würde ich nicht unterstützen, und ich würde da Nürnberg, mein Gott, dann verlieren wir halt gegen Nürnberg jetzt nochmal. Aber ich würde einfach nur, um ein Zeichen an die Mannschaft zu setzen, radikale Einschnitte vornehmen.
Wenn und ich gerade
mal sagen, fertig.
Aber wenn du radikale Einschnitte vornehmen willst, dann musst du es halt, dann würdest du es am besten mal richtig machen. Wenn du sagst, du willst jetzt hier mal ein bisschen probieren und so weiter und so fort gegen Nürnberg, würde ich auch übrigens, könnte ich mich auch damit abfinden. Wäre kein Problem, wenn du sagst, du willst wirklich mal was Neues probieren. Da würde ich aber echt mal ein paar Leute auch mal wirklich zu Hause lassen, die in der letzten Zeit auch überhaupt keine Leistung abgeliefert haben, und mal ein paar Leuten auch die Chance geben. Ich meine, ganz ehrlich, Dauergast auf der Ersatzbank der Eintracht ist auch der Herr Tietsch Rivero. Das rechte Mittelfeld ist genau seine Planstelle. Können wir auch mal probieren. Ja? Ich meine, eine Chance hat er bisher auch noch nicht bekommen. Und schlechter als, momentan großartig schlechter als ein Ochs oder so ist er jetzt auch nicht, oder als der Meier. Ja, tut mir leid.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass der Tietsch Rivero von den jungen Nachwuchsspielern, die wir haben, meiner Meinung nach, oder auf meiner Liste, derjenige gewesen wäre, den ich als erstes abgegeben hätte.
Ja, haben sie aber nicht gemacht. Ja.
Bin nicht sonderlich überzeugt von ihm, auch was ich im Training immer mal so gesehen habe. Das ist einer derjenigen von den jungen Spielern, der sich am wenigsten reinhängt. Das ist für mich so ein zweiter Kayo, gute Veranlagung, aber mit relativ wenig zufriedenzustellen. Also der spielt in meinen Planungen keine Rolle. Aber ich glaube auch ein Heller wird... Oh scheiße, ich hab's schon wieder gesagt, ist mir gern aufgefallen.
Das ist der geborene Bundesliga-Trainer.
Ja. Ich würde einen Heller mit aufstellen, ich würde einen Rode mit reinbringen und ich würde einen Kittel mit reinbringen. Ich würde einen Gekas auf jeden Fall vorne drin lassen und ich würde mit einer zweiten Spitze spielen, und da dürfen sich der Herr Fenin und meinetwegen auch der Altintop abwechseln. Den Fenin würde ich von Anfang an bringen, und wenn der es bis zur Halbzeit nicht gerissen hat, dann kann der Altintop rein. Wobei, wenn ich Trainer wäre, würde Amanatidis nicht auf der Tribüne sitzen. Und damit würde dann Amanatidis statt Altintop spielen. Aber das ist ein anderes Thema.
Sebastian?
Ja, ich bin so unschlüssig, weil ich mir nicht sicher bin, wie er taktisch spielen lässt. Ob er wieder zum 4-2-3-1 zurückkehrt oder bei dem 4-1-4-1 bleibt. Ich würde mir wünschen, mit 2 Sechsen zu spielen gegen Nürnberg. Und Rode neben Schwegler hinzustellen. Und Franz nach hinten rechts und rechts Heller ins Mittelfeld. Ich glaube, das wäre irgendwie die bessere Option. Dieses 4-1-4-1, das ist irgendwie, da hat sich jetzt jeder drauf eingestellt, da werden wir auch von Nürnberg überrannt werden, bei denen im Stadion. Und da können wir auch nicht auf Konter spielen, zumal auch wirklich das Angriffsspiel dann vorne lahmt. Und ich glaube, die Taktik wird sein, natürlich, klar. Wir stellen uns hin rein, wir lauern, wir warten auf Konter. Aber dann hängt es halt daran, wie die Bälle nach vorne gespielt werden können, ja. Und nicht, dass es einfach nach vorne gedroschen wird. Die Bälle. Und da hat man in Freiburg gesehen, dass das halt mit dem Taktiksystem, was es gibt, zur Zeit spielen lässt, dass das komplett in die Hose geht. Weil einfach viel zu viele Freiräume im Mittelfeld sind. Und deswegen hoffe ich, dass er zum 4-2-3-1 zurückkehrt. Wer dann vorne steht, wahrscheinlich Gekas, aber von mir aus könnte auch mal Feni eine Chance von Anfang an kriegen. Warum nicht? Wäre vielleicht auch mal ein Zeichen. Obwohl Gekas ja schon bemüht ist und rackert und macht, aber vielleicht um den Gegner einfach zu überraschen.
Vorstellen kann ich mir relativ viel für Nürnberg. Ich glaube aber nicht, dass Skibbe in irgendeiner Art und Weise von seinem Spielsystem abweichen wird. Der wird an diesem 4-1-4-1 festhalten wie, keine Ahnung. Da wird es großartig keine Änderungen geben. Also ich fände auch die Idee mit der Doppel-6 gut, aber da glaube ich im Leben nicht dran. Der wird hinten entweder mit einem Wasowski oder mit einem Clark spielen. Der Altintop kommt ins Mittelfeld und vorne steht dann wieder einsam und verlassen der Gekas, und die Taktik wird sein, langsame Konter und weite Bälle nach vorne.
Das ist für mich alles scheiße.
Also das Problem ist, das Skibbe manövriert sich ja auch im Moment so ein bisschen in so eine kleine Spirale rein. Ne? Also mit der Maßnahme, Amanatidis auf die Tribüne zu schicken, an seinem System festzuhalten, wenn man sich auch mal so ein bisschen die Reaktion der anderen Eintracht-Fans anschaut, wie im Moment so die Stimmung im Lager ist, ist ja schon wirklich Kritik gegen ihn da und gegen das, was er tut. Und was er ja die ganze Zeit sagt, ist ja, ah ja, vor 6 Wochen war noch alles toll, alle haben so uns gefeiert und was früher gut war, kann doch jetzt nicht nach 6 Wochen auf einmal schlecht sein. Ich glaube, er übersieht ein bisschen, dass, also gerade auch wir hier im Podcast haben noch nie gesagt, dass alles gut ist. Wir waren immer schon relativ kritisch, auch was das System angeht und was die Aufstellungen angeht, die Einwechslungen und so weiter. Und ich glaube, im Moment geht es auch einfach darum, dass er jetzt versuchen wird zu zeigen, dass er alles richtig gemacht hat. Und ich glaube, da bringt er sich gerade selber in so eine kleine Spirale rein, in die er, also aus der ja nur schwer wieder rauskommt, wenn er jetzt einfach nachgibt und sagt, okay, Amanatidis runter von der Tribüne, spiel mit, ich bringe jetzt mal jüngere Spieler, bring Konkurrenzkampf rein. Also in irgendeine Richtung macht er sich unglaubwürdig.
Ja. Ich meine, das ist für den extrem dünnes Eis, ja. Ich meine,
Ja.
wenn sie es wirklich dreht und der Klassenerhalt geschafft wird, wohin zwar ausgehen, ja, aber es kommt natürlich darauf an, die Art und Weise, ja, wenn es ganz knapp ist und sowas. Also wenn der Klassenerhalt geschafft wird, dann relativ deutlich, dann wird er natürlich sich dann sicher fühlen und kann damit natürlich an Hausieren gehen, ist klar. Auf der anderen Seite ist es aber, und da, die Chance ist wesentlich höher, damit wirklich auf den Rücken zu fallen und nicht mehr aufzustehen. Ja, gerade mit diesen Sachen, mit dieser Taktik, die Gegner durchschaut haben, mit diesen komischen Einwechslungen, die er macht, wo er jetzt gegen Leverkusen wieder in der 89. Minute den Elfer gebracht hat. Ja, da sagst du nur, der hat Geburtstag und die an dem Tag und die arme Sau dafür 1 Minute nochmal auf dem Platz, dann muss ich dieses Drama damit antun. Herzlichen Dank. Konnte auch keiner irgendwie verstehen. Oder warum er jetzt erst in der Halbzeit gewechselt hat gegen Leverkusen, obwohl es wirklich offensichtlich war, dass da nach 20 Minuten überhaupt gar nichts ging und dass die Mannschaft komplett falsch eingestellt war für das Spiel.
Aber das ist
Und
ja.
natürlich das Thema Amanatidis. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt an der Sache. Das hat er, glaube ich, nicht realisiert, was er da veranstaltet hat. Und wenn ihm was irgendwie das Genick brechen kann, dann ist es das Thema Amanatidis. Ja. Und was der Bruchhagen gestern gesagt
Ja.
hat,
Lass uns doch gerade die Tipps noch durchmachen für Nürnberg und dann können wir uns ausgiebig über das Amanatidis-Thema
ich
unterhalten.
wollte auf das Skibbe-Thema nochmal kommen, was ein Teil
Okay.
ist. Lass mich gerade noch fertig machen. Ja, und ich glaube, darüber, da kann er wirklich stolpern. Und da muss er auch einfach einsichtiger werden. Und da muss er auch, er macht Fehler, ja, das ist aber gar nicht so schlimm. Jeder Trainer macht irgendwie Fehler. Aber generell zu sagen, ja, das ist jetzt, das wird schon wieder und ich vertraue da drauf. Und das sind alles Durchhalteparolen und einfaches, richtiges Blabla, was man in Frankfurt in den vergangenen 15, 20 Jahren schon so oft gehört hat, und da gehen bei jedem Eintracht-Fan die Alarmglocken an, wenn einer sowas sagt. So, das war's schon.
Dann hängt doch dein Tipp noch direkt hinten dran.
Ich tippe mal auf ein 1-1.
Feigling!
Mit viel Bauchschmerzen. Ich tippe aber auch im Tippspiel, ich tippe nie gegen die Eintracht, grundsätzlich nie.
Wie andere Personen hier zum Beispiel, ja?
Nie, nie. Aber das ist immer, ein 1-1 ist immer der Verzweiflungstipp.
Dann die Alex, bitte.
Die Alex tippt leider gegen die Eintracht. Ich tippe auf ein 1-2.
Die Eintracht spielt ja auch in den Planungen des Tippspiels keine Rolle mehr.
Also, wenn ich ganz realistisch bin, werden wir aus dem Stadion am Freitag rausbrutalisiert und kriegen 3-1 auf den Sack. Und hey, warum schießen wir eigentlich ein Tor?
Schießen Tor.
Eigentlich 3-0. Nee, eigentlich 3-0, bin ich ganz klar, ganz ehrlich, mit der momentanen Verfassung und Nürnberg wird uns realistisch gesehen 3-0 uns richtig abfertigen und ich bekomme wieder lustige Mails von irgendwelchen Nürnberg-Fans. Naja, ich hoffe aber, dass wir uns irgendwie einen Punkt ergaunern. Ne? Ich weiß noch nicht, wie das passieren soll. Ich würde mir auch ein Tor wünschen. Selbst wenn wir verlieren, würde ich mir ein Tor wünschen, damit wir überhaupt mal wieder ein Tor schießen. Weil ich weiß auch nicht genau, wie das ist, ein Tor schießen für die eigene Mannschaft. Traumhaft. Aber wie gesagt, ich tippe auch nicht gegen die Eintracht, weil das Herz hängt zu sehr da dran. Der unrealistische Wunschtipp beläuft sich auf 1 zu 1.
Ich würde auch sagen 1-1. Wahrscheinlich einfach nur, dass der Linienrichter vor lauter Mitleid irgendwann in der 85. Minute einen 5 Meter abseits von Gekas absichtlich nicht erkennt und wir dann irgendein Tor schießen, weil sie einfach so viel Mitleid mit uns haben. Das ist das Einzige, was ich mir noch vorstellen kann.
Ach, ihr tippt doch jetzt alle nur 1-1, damit ich blöd dastehe, weil ich als Einziger gegen die Eintracht getippt habe und ihr mich eine ganze Woche lang dissen könnt, wie ich sowas nur machen kann.
Alex, um sowas zu tun, brauchen wir nicht gegen dich zu tippen. Das schaffen wir auch so.
Aber das ist natürlich eine viel bessere Position für uns. Insofern danke für den Tipp.
Genau.
Aber ich will eigentlich nochmal darauf zurückkommen, was der Sebastian gesagt hat. Die Skimme bringt sich momentan in wirklich eine ganz, ganz gefährliche Situation. Und das realisiert er wahrscheinlich selber nicht so genau. Aber es kann ganz schnell gehen. Und ich denke nicht, ich denke, weiß Gott nicht, dass Bruchhagen so lange an ihm festhalten wird, wie er das vielleicht bei Funkel gemacht hat. Da sind relativ früh schon relativ große Gräben entstanden. Die konnten kurzfristig gekittet werden, aber ich denke nicht, dass wenn wir jetzt noch 3 Spiele verlieren, wir Skibbe noch länger auf der Bank sehen werden. Dazu ist sein Renommee viel zu wenig, wie soll ich sagen, weit fortgeschritten. Bei der Eintracht-Fans bringt er sich in Unmut. Es ist ganz klar, dass jemand wie Amanatidis vom Spielerischen her in der letzten Zeit auch kaum was gebracht hat, aber er hat einen ideellen Wert. Auch gerade bei den Eintracht-Fans. Und im Abstiegskampf brauchst du so einen ideellen Wert. Und wenn er den einfach so absägt, bringt er sich in keine gute Position. Und die nächsten 3 Spiele, wenn er die 3 verliert, sehe ich schwarz und zu Recht.
Ja. Also ich glaube, der ist schon in einer ganz beschissenen Situation, beziehungsweise wir alle, weil ich frage mich die ganze Zeit, wie wir aus dieser Amanatidis-Kiste wieder rauskommen. Zumal sich ja jetzt auch der Bruchhagen eingemischt hat und wenn er es im Moment noch nicht sehr massiv gemacht hat, wird er das noch tun. Weil der Bruchhagen auch jemand ist, der extrem an seinen Lieblingen aus der Funkelzeit festhält und dazu zählt ein Amanatidis. Ja. Das ist ganz klar einer der Lieblingsspieler von Bruchhagen und der wird sich für den stark machen. Und deswegen kann der Amanatidis im Moment auch so gelassen sein, weil er genau weiß, was passieren wird. So, jetzt geht der Bruchhagen zum Skibbe und sagt, hier, pass mal auf, Kamerad, du brauchst den Amanatidis, hol den in den Kader, der ist wichtig für die Mannschaft. Gibt der Skibbe klein bei, ist es halt ein fehlendes Standing dann, was er gegenüber Amanatidis hat. Und ich meine, ich kann mir gut vorstellen, dass das kein einfacher, in Anführungszeichen, Mitarbeiter ist. So, auf der anderen Seite muss er dann halt auch klein beigeben gegenüber Bruchhagen. Auf der anderen Seite sieht die Mannschaft halt auch, naja, was der Trainer sagt, hier gibt's noch andere, die mitreden können. Wenn er ihn wieder zurückholt, hat er zwar bei den Fans wieder einen ganz guten Stein im Brett, aber ja, irgendwie kommt er aus der Nummer nicht mehr unbeschadet raus. Mhm. Und selbst wenn er unbeschadet rauskommt, irgendjemand wird ja einen Fleck auf der Weste zurückbehalten.
Ja, also ich glaube das auch. Und der Amanatidis hat schon recht, ja, wenn er sagt, ich kümmere mich nicht drum, ja, mir geht's gut, alles easy. Und es ist ja auch alles easy, ja. Und man muss sich das auch mal in die Situation vom Bruchhagen. Und ich glaube, der spielt wirklich die Schlüsselrolle bei der ganzen Sache. Ja, zum Verhältnis zum Skibbe, ja, das ist wirklich, glaube ich, mehr so eine Arbeitsebene. Ich meine, das weiß ja keiner so richtig, wir sind da nicht so nah dran, ja. Aber so vom Äußeren denkst du, okay, natürlich am Funkel war viel näher dran, das war schon freundschaftlich, aber zum Skibbe ist es halt mehr ein professionelles Arbeitsverhältnis. Und dann auf der anderen Seite muss der in der Saison, die Eintracht mit 5 Millionen Euro miese abschließen wird, einen Spieler mit einem Jahresgehalt von 2 Millionen einfach auf die Tribüne zu setzen, den man noch eine Saison drauf hat, das heißt, der kostet die Eintracht nur ungefähr 3 Millionen Euro in den nächsten 1,5 Jahren, da musst du dich natürlich dann auch fragen, als Vorstandsvorsitzender, der auch für die Finanzen des Vereins zuständig ist und nicht nur für die sportlichen Aspekte, macht das denn so alles da Sinn? Ja, und wenn natürlich dann der Aufsichtsratschef, wie jetzt passiert, dann mal kurz auf die Barrikaden geht, dann fehlen irgendwann dem Skibbe auch die Argumente.
Ja, vor allen Dingen, es ist ja nicht nur das Gehalt, was im Moment brach liegt, in dem Moment, wo er auf der Tribüne sitzt, sondern wenn du dir einfach mal so billige Seiten wie transfermarkt.de anguckst, wo der Amanatidis vor 2 Wochen noch mit einem Wert von 5 Millionen Euro geführt wurde, da ist er jetzt mal letzte Woche von 5 Millionen, ich glaube auf 2 Millionen oder so, direkt runtergesackt.
Aber Alex, das ist doch sowieso ein hypothetischer Wert. Denkst du, wir hätten in der Winterpause, hätten wir ihn verkaufen wollen, hätten wir sogar nur 2 Millionen oder 5 Millionen?
Wir kriegen auch jetzt keine 2 Millionen für ihn. Also und der Wert wird mit jeder Woche, wo der Amanatidis auf der Tribüne sitzt, sinken.
Der Wert ist sowieso schon eigentlich gleich null, nachdem er den Knorpelschaden hatte. Und jeder Bundesligist weiß, wenn du nicht einen Knorpelschaden hatte, das kann ich vergessen. Der wird nie zu einem anderen Verein wechseln. Das weiß er auch. Deswegen ist er sich sicher. Ja. Aber ich sag dir mal eins, der Amanatidis kann man sagen, was man will. Der tut es jetzt hier so cool, das kann ich auch verstehen. Aber innerlich denke ich schon, dass er eine gewisse Beziehung zu Eintracht hat und in dem brodelt es schon. Und ich denke, dass es eher nochmal zum ganz großen Clash wird, je weiter es runtergeht. Weil ich denke nicht, dass er mit fliegenden Fahnen hier das einfach so akzeptiert, dass die Eintracht hier immer weiter sich dem Abstieg nähert. Da wird es eher zum Clash nochmal kommen, weil ich denke schon, dass der Amanatidis, das ist er vielleicht auch den Fans schuldig, weil die ihm immer noch die Treue halten, dass er da nochmal auf die Pauke haut, weil er will mit Sicherheit nicht absteigen. Und selbst wenn er gesagt hat, es ist alles cool hier, da brodelt es schon innerlich.
Ich glaube, bevor der Knall beim Amanatidis kommt, kommt erst der Knall zwischen Skibbe und Bruchhagen.
Bruchhagen hat immer gemeint, er mischt sich nicht in die Ausstellung mit ein. Das glaube ich ihm auch. Es gibt aber natürlich auch immer so gewisse Winkelzüge, wie ich das nach außen verkaufe, wenn ich sage, wir haben alle miteinander geredet, waren beim Italiener und Skipper hat sich entschlossen, nach einer schönen Entschuldigung, hat einen Blumenstrauß vom Amalatides bekommen mit ein paar Pralinen drin oder was weiß ich, ein paar M&Ms hier, die Amalatides für einen Skipper mit MS drauf gemacht hat, hat er ihm geschenkt und jetzt darf er wieder spielen oder so. Irgendwas kann er sich dann schon ausdenken, ja?
Das wird aber nicht passieren, weil der Amalatides wird im Leben nicht zustimmen, dass ein Artikel rausgeht, dass er sich entschuldigt hat. Ich meine, das ist halt auch unser stolzer Grieche.
Und auf der anderen Seite hast du den stolzen Skippe. Entweder muss er eingestehen, dass er einen Fehler gemacht hat und dann wird Amalatides verlangen, dass er für ihn zu Kreuze kriecht. Oder er fliegt halt irgendwann hinten raus, weil er halt einen Fehler gemacht hat und weil er dann gefeuert wird, weil die Leistung nicht stimmt. Die einzige Chance, wie ein Skippe da halbwegs sauber aus der Nummer rauskommt, ist, indem er sagt, dass ich kann nicht als Trainer nicht meine Geschichten so umsetzen, wie ich das gerne hätte, und die Reißleine zieht und geht.
Ja, der kommt so nicht raus. Also er kann wirklich, der kommt nicht sauber raus und zumindest auch nicht unbeschadet. Wenn er wirklich halbwegs noch rauskommen will, dann ist die einzige Chance, dass es dann wirklich geht. Ansonsten ist es einfach unglaubwürdig. Ja.
Ey, guck doch mal, wie das Thema damals gelaufen ist. Also ich meine, die Situation ist ja jetzt für uns auch nicht neu. Wir hatten doch exakt die gleiche Situation vor 4 Jahren, 5 Jahren, weiß ich gar nicht mehr so genau. Schon mal, wo der Funkel in Amalatides auf die Tribüne verfrachtet hat für 2 Spiele. So, und der hat einen Amalatides damals zurückgeholt und hat ihn zum Kapitän gemacht. So ist die Situation damals geklärt worden.
Ja, kannst ja, aber offen ausgehen, dass das nicht 100% allein seine Idee und seine Entscheidung war.
Nee, also der Funkel war schon derjenige, der, ich will jetzt nicht sagen, der Verlierer der Situation war, aber er war derjenige, der im Prinzip klein beigeben musste und sagen musste, okay, du bist wieder im Kader und noch dazu bist du Kapitän, nämlich du trägst nämlich jetzt Mitverantwortung hier für die Mannschaft und dann kannst du mal zeigen, was geht.
War aber schlau gemacht eigentlich, weil so hat der Funkel damals für meine Begriffe jetzt keinen großartigen Schaden davon getragen.
Aber der Funkel hat sich natürlich nicht so weit rausgelehnt wie der Skippe.
Ja.
Wie auf der Pressekonferenz. Aber das ist natürlich ein bisschen andere Voraussetzung.
Und ich glaube, Funkel war auch einer, der diese Situation eher akzeptiert hat. Für Skippe wäre das eine herbe Niederlage und eine starke Kritik an seiner Persönlichkeit. Den Weg wird er niemals gehen.
Aber wisst ihr, der grundsätzliche Fehler ist, wir diskutieren hier jetzt über Einzelschicksale. Und das ist schon der erste Fehler. Und das ist schon der erste Fehler, den alle im Verein momentan machen. Weil es geht nicht darum, um Einzelschicksale. Es ist komplett in der momentanen Situation komplett scheißegal. Also wenn wir 45 Punkte hätten und jetzt nicht genau wissen, ob wir jetzt Platz 9 oder 10 erreichen, dann können wir darüber sprechen. Aber eigentlich sollte mannschaftsintern oder im ganzen Verein erstmal vorherrschend sein, solche Sachen komplett außen vor zu lassen und erstmal die 13 Punkte irgendwie zu holen. Ich wiederhole mich, na klar. Aber man muss auch den Ernst der Dinge erkennen. Und das ist auch, glaube ich, der Fehler, der gemacht wird, dass sowas viel zu sehr im Vordergrund ist und es nicht darum geht, die Schwächen, die Eintracht momentan de facto aufzeigt, ganz klar hier mal nach außen zu kehren und da eher mal die Spieler in die Verantwortung zu nehmen und zu sagen, hier, Leute, das war bisher echt Kürze und da müsst ihr jetzt echt mal was tun. Das ist viel wichtiger.
Oder? Das ist aber schon in gewisser Weise entscheidend dafür, wie das dann nachher weitergehen wird, weil je nachdem, wie sich diese Situation Skibbe, Bruchhagen, Amalatides entwickelt, wird sich entscheiden, wie viel der Trainer denn überhaupt noch zu sagen hat.
Aber ganz ehrlich, wenn wir absteigen, hat der Trainer eh nichts mehr zu sagen. Dann ist er der Erste, der fliegt, und dann ist die Hälfte der Mannschaft wird auch, oder beziehungsweise dann werden Leute wie Gegason und so weiter sind nicht mehr da. Altintop, ob das kann man jetzt gutheißen oder nicht, ich denke, da werden sowieso die Hälfte der Mannschaft nicht mehr da sein, aber es gilt doch, so eine Situation zu verhindern. Und ob er jetzt das Sagen hat und wer nicht, im Endeffekt muss es eigentlich sogar der Bruchhagen sein, der das Sagen hat. Weil er, und das habe ich auch vorhin ja schon gesagt, Bruchhagen hat uns vor ein paar Jahren im Interview versprochen, unter meiner Führung steigt die Eintracht nicht mehr ab. Da gibt es ein Interview, das hat er gesagt, als er auch darauf angesprochen wurde, in Sachen internationaler Ambitionen, wo er das runtergespielt hat, dass es halt nicht so schnell funktioniert. Aber er hat gesagt, unter meiner Führung steigt die Eintracht nicht mehr ab. Und genau dieses Versprechen will ich eingelöst sehen.
Hat Skibbe nicht auch gesagt, wir werden guten offensiven Fußball spielen?
Ja. Begeistern, ja. Ein Feuer entfachen im eigenen Stadion.
So, war das Feuer in den letzten 5 Spielen, bitteschön?
Ja, normalerweise, wenn du ein Skibbe daran misst, müsste sowieso nach der Saison entlassen werden, weil das Spielsystem viel zu eindimensional ist und weil das mittlerweile auch, weil er sich auch nicht neu entwickelt. Er findet sich anscheinend auch kein Stück neu, schaut nicht mehr über den Tellerrand. Das sind alles so Sachen, das kann ich alles kritisieren, weil das Spielkonzept, also gerade im offensiven Bereich, ist schauderhaft. Und allein deswegen müsste es ein Feuer, selbst wenn wir die 40 Punkte holen. Weil ich bin ja eigentlich keiner, der, ich finde es mit Kontinuität setzen, finde ich gut. Aber da muss er auch mal ein bisschen was dafür tun. Muss er vielleicht mal über den Tellerrand hinausschauen. Ist auch kein Problem, dass er mal im Sommer oder vielleicht im Winter hier keinen Winterurlaub macht oder Sommerurlaub hier auf Malediven, was weiß ich, sondern lieber mal ins Hospitat geht. Kann er alles machen. Kein Problem, bekommt genug Geld dafür.
Ja, und ich denke so, dass er auch das wirklich eingefordert hat, ja, dass die Eintracht mal in Vorleistung geht und dass der Bruchhagen mal sich aus dem Fenster lädt und einen Schritt weiter geht, ja, auch vom Finanziellen her, damit der nächste Schritt getan werden muss, ja. Und warum sind deswegen, sind ja Gekas, Schwegler und Altintop gekommen, ja, genau um dieses Vorhaben zu verwirklichen. Und im Endeffekt ist es jetzt komplett nach hinten losgegangen und die Eintracht steht kurz vorm Abgrund.
Hm. Anforderung war gut, Umsetzung war bislang mangelhaft.
Ja. Und es sagt ja keiner, dass alles schlecht geredet werden soll, was in der Hinrunde gemacht worden ist. Das war ja auch gut. Und das war ja auch guter Fußball, der gezeigt wurde. Hm. Aber man muss sie halt sehr wohl hinterfragen, wenn das jetzt mal nicht so läuft. Und es ist ja nicht nur ein oder zwei Spiele, die wir jetzt betrachten. Ja, es ist ja 5 Spiele mit 0-8 Toren. Ja, und einem Unentschieden. Das ist jetzt keine alltägliche Situation. Und das ist ja schon höchst riskant, wenn man dann wirklich auch in der Tabellenregion herumirrt, wie die Eintracht das dann macht. Und wohl genau wissend, dass die nächsten 3 Spiele extrem schwer werden.
Ja. Und genau da regt es mich auch auf. Du hast ja auch vorhin gemeint, dass das Skippe gemeint hat, ja, am Anfang Hinrunde lief alles super und jetzt soll alles plötzlich, jetzt wird alles niedergeredet, als ob jetzt alles scheiße wäre. Ja, natürlich, aber so schnell geht es im Fußballgeschäft. Guck dir mal an, Magath hat mit genau der gleichen Mannschaft vom VfL Wolfsburg die Meisterschaft geholt und eine Saison danach, als er gegangen ist, hat genau die gleiche Mannschaft mit ein paar kleinen Ergänzungen, aber keine Spieler, die weggegangen sind, sind sie plötzlich nur noch 8er oder so geworden. Naja, ja, so schnell geht's. Denn wenn irgendwas innerhalb der Mannschaft nicht stimmt, geht es ratzfatz. So ist es im Fußballgeschäft. Und gerade die Eintracht muss komplett zusammenhalten. Und so ist es halt. Ja, und wenn es halt jetzt mal nicht stimmt, dann muss ich halt irgendwie die Hebel ansetzen, damit es wieder funktioniert. Dann kann ich nicht sagen, ja, aber vor 3-4 Spielen hat alles super geklappt und jetzt fand ich alle so toll und jetzt scheiß drauf. Ich muss halt mal was sehen, muss Reizpunkte setzen. Das habe ich ja halt letzte Woche auch schon gesagt. Aber das funktioniert ja.
Ja, Reizpunkte hat er ja gesetzt mit der Raushändnahme vom Amanatidis, ja. Aber er schafft sich halt selbst Probleme, ja. Das ist das. Ja. Es sind ja keine positiven Aspekte, die jetzt irgendwie vom Trainer kommen, sondern er macht ja irgendwie was sie an den Spieltagen mit den Aus- und Einwechslungen, das versteht keiner. Und die taktische Ausrichtung versteht keiner. Und dann das nächste ist die Baustelle mit Amanatidis. Und nicht nur, dass er ihn rausnimmt, ja, sondern die Art und Weise, ja, dass er es ohne Absprache mit dem Bruchhagen gemacht hat. Und ich meine, das ist weit weg vom professionellen Arbeiten, was momentan da passiert, muss man einfach so sagen.
Genau, was die Eintracht eigentlich forcieren wollte und eigentlich, also sage ich mal, auf infrastruktureller Basis ja eigentlich schon gemacht hat. Aber so Sachen werfen uns halt auch vom Image und so weiter und so fort in der Außendarstellung natürlich wieder meilenweit zurück. Und das muss er sich halt auch selbst ankreiden lassen. Wie gesagt, ich bin da momentan ein bisschen fassungslos, aber ich hoffe, dass der Skipper das irgendwie wieder taktisch hinbekommt.
Aber Skibbe ist ja nicht der Einzige.
Immer tiefer.
Ja, bitte? Skibbe ist da ja nicht der Einzige, der diese Meinung vertritt. Dann gab es ja diese Woche noch dieses schicke Wir sind die Sündenböcke-Interview von unserem Herrn Meier, der ja auch gesagt hat, von wegen vor 2 Monaten war ja noch alles gut und das 0-0 war ja auch wichtig, um den Abwärtstrend zu stoppen und wir sind ja die Idioten der Nation, auf uns hacken sie ja alle nur rum, also die Meinung ist da ja schon relativ weit vertreten.
Sebastian, du bist doch immer der Verteidiger von Meier. Ich möchte mal eine Verteidigung hören.
Es gibt momentan keine. Also ich muss mir das ja auch immer von meinen Mitstadiongängern immer anhören, ja. wie schlecht und wie scheiße der Meier spielt. Und ich habe einfach keine Argumente zurzeit. Es ist einfach grottig. Ja. Und wenn er im Interview sagt, nach dem bescheidenen Spiel, und das ist jetzt sehr wohlwollend noch in Freiburg, dass es ein kleines Erfolgserlebnis ist und dass man darauf aufbauen kann. Ja, wenn die Aufbaumaßnahme daraus besteht, dass man am nächsten Spieltag 45 Minuten die Arbeit verweigert, dann kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Aber das ist ja jetzt nicht auf Meier bezogen, er hat die Aussage jetzt gemacht. Das ist ja auch, hätte wahrscheinlich jeder andere Spieler auch so gesagt. Er ist aber nicht besser, aber er ist auch nicht schlechter als
ja,
andere.
Aber mal ganz ehrlich, ich habe Meyer immer versucht, neutral zu sehen. Und auch in der letzten Saison habe ich gesagt, er hat eine super Saison gespielt. Letzte Saison hat er eine richtig, richtig gute Saison gespielt, wo ich ihn am liebsten auch in der Nationalmannschaft gesehen hätte, weil die Saison, die er gespielt hat, war richtig gut, war torgefährlich und so weiter und so fort. In dieser Saison, muss man aber mal ganz ehrlich sagen, funktioniert es kein Stück. Und dann hilft es auch nicht, wenn er dann anfängt rumzujammern. Ja, Köhler und ich, wir sind immer die Sündenböcke. Aber ganz ehrlich, wenn ich das so sehe, wenn ich das wirklich so sehe, dass ich immer der Sündenbock bin, wenn es nicht funktioniert, dann bleibt mir nur eine Möglichkeit und das ist der Vereinswechsel. Das hört sich brutal an, aber so ist es. Weil anscheinend denkt er dann, dass er bei den Eintracht-Fans überhaupt kein Renommee hat, was bei einigen Teilen sicher der Fall sein kann, aufgrund seiner Laissez-faire-Spielweise, die alleine aufgrund auch seiner Schlaksigkeit und seiner Größe halt so wirkt. Aber momentan ist es halt so, dass er Leistung mit nicht bringt und uns nicht vom Gegenteil überzeugt. Und deswegen, wenn er wirklich so sieht, dass die Fans immer gegen ihn eingestellt sind, dann bitte wechseln den Verein.
Tut ja, aber ich meine, wenn man es objektiv betrachtet, ist ja so, man erlebt es ja auch für jeden Spieltag, das Spiel ist noch keine 5 Minuten alt und dann kommen schon die ersten Schmährufe, halt insbesondere auch gegen Köhler und auch gegen Meyer. Ja, da waren die beim ersten und beim zweiten Ballkontakt und da sind halt viele auch nicht objektiv. Und auf dieses Geblöke, was dann da kommt, das würde ich mir jetzt auch, da würde ich genauso reagieren, ja, wie Köhler.
Aber das,
dann sagen, es ist mir einfach egal. Aber die Leistung halt dann nicht zu bringen, ja, das ist dann was anderes.
Ja, aber trotzdem, wenn ich doch weiß, es ist nur ein kleiner Teil, das spreche ich das doch nicht im Interview an. Meine Güte, das war direkt nach dem Spiel, wo du genau weißt, dass die Emotionen sowieso hochgekocht sind. Da werde ich doch nicht so blöd sein, dann am Montag so ein Interview raushauen, um die Fans noch mehr gegen mich zu bringen. Wenn ich weiß, dass es eine Minderheit ist. Und natürlich haben wir auch viele, viele Minderheiten und viele unterschiedliche Einstellungen und Ansichten innerhalb der Eintracht-Fangruppierung ist doch ganz klar. Und viele finden, und wir repräsentieren das ja auch, viele finden Nikolov irgendwo kacke und dann wird er wieder hochgejubelt. Das gehört auch alles dazu, ist doch ganz klar. Aber dass man sich dann auf Minderheiten einschießt, genauso jubelt doch jeder, wenn er ein Tor schießt. Oder denkst du, es gibt so viele Leute, die dann dem Stinkefinger entgegen zeigen? Nein, das ist halt, es gibt mehr Spieler, die mehr, die mit mehr Konfrontation leben müssen, aber ich meine, die bekommen dafür auch schon ein ordentliches Gehalt.
Und das, ja, die Frage ist ja, wie viel du wirklich, wie viel Wert du oder wie viel Gewicht du diesen Interviews dann gibst. Ja. Ich wäre froh, wenn die Spieler nach den Spielen einfach mal nichts sagen würden,
ja,
und auch sich nicht in komischen Interviews verstricken würden. Dann hätte der Ochs diese Saison auch nicht dreimal gesagt, dass wir uns oben festsetzen.
Richtig.
Und jetzt irgendwie gehen wir
so ein paar. So ein paar Sätze in dem Interview sind schon irgendwie sehr grenzwertig. Wenn dann gefragt wird, wie man denn die aktuelle Situation abstellen kann, nicht so viel an die Tore denken, sondern einfach arbeiten auf dem Platz, sich reinhauen, weite Wege gehen, für die anderen da sein. Sehe ich nichts von. Ja, unten, unsere Eindruck ist, dass die Offensivaktionen leicht auszurechnen sind. Und dann ist die Frage, und weiter unten sagt er dann von, es kann von uns ja momentan niemand erwarten, dass wir ein Feuerwerk abbrennen und Traumfußball spielen. Nee, Traumfußball kann ich nicht erwarten, aber dass ihr euch den Arsch aufreißt und rennt wie sonst was, das kann ich eigentlich als Fan schon erwarten.
Und das ist auch das Einzige, was die Fans ja sehen wollen. Es geht ja nur darum, dass du alles gibst, wenn es am Ende des Tages nicht funktioniert. Es sind die wenigsten, die wirklich pfeifen. Also natürlich gibt es immer Leute, die dann trotzdem pfeifen, aber die Fans, die auch die Zweitliga-Zeiten, auch gegen Oldenburg, wo wir 2-0, was weiß ich, irgendwie an dunkler Stunde verloren haben oder was weiß ich, in der zweiten Liga, die klatschen auch, wenn du alles gibst. Das haben wir auch gesehen gegen Hamburg, das Auswärtsspiel. Da wurde alles gegeben, hat man alles versucht, hat nicht geklappt, scheißegal. Trotzdem sind die Spieler zu den Fans gegangen und die Fans haben geklatscht, weil einfach alles gegeben wurde. Und das ist das, was die Fans einfach sehen wollen. Und das ist auch das Mindestmaß, was du verlangen kannst.
Genau das ist das ja. Und wenn einer sagt, wenn der Skibbe sagt, dass die Mannschaft, dass Leverkusen einfach stärker war, ja, Hamburg war auch stärker. Das war der erste Gedanke, den ich hatte. Hamburg war auch stärker, aber da hat die Mannschaft Fußball gespielt und haben sie gekämpft. Ja. Hm. Und sind nicht wirklich herumbeirrt wie Falschgeld auf dem Platz. Und das ist, glaube ich, das Mindeste, was man erwarten kann. Oder was auch was die Spieler an sich auch einfach dann den Anspruch haben hätten müssen.
Müssen, ohne Frage.
Ohne Dafür Frage. Werden sie bezahlt und für nichts anderes.
Ja.
So, das Schlusswort darf heute die Alex haben.
Schlusswort. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich so spontan sagen soll. Vielleicht sollten wir mit gutem Beispiel vorangehen und unsere eine Stunde und Gott weiß, wie viel wir jetzt geredet haben, nicht mit negativen Gedanken beenden, sondern ja vielleicht doch wieder den Glauben an Skibbe, Bruchhagen und das ganze Umfeld hochhalten, in der Hoffnung, dass es aufwärts geht und sich die Jungs irgendwie zusammenraufen und vielleicht doch ein paar Punkte in den nächsten Spielen mitholen.
Darf ich noch eins sagen?
Gemeinsam eine Wurst
essen. Nicht weiter bei ihrer Wurst stören.
Darf ich noch eins sagen?
Ja.
Trotz Aber allem, ich halt wollte ich... doch das letzte Wort haben.
Du darfst danach noch ein letztes Wort haben.
Nee, ich möchte jetzt System Marvin das letzte Wort hat.
Gut.
Nein, mir geht es einfach nur darum, trotz allem, ich meine, wir haben uns jetzt hier mit Kritik und so weiter und so fort und sag ich mal ausgelassen, aber Fakt ist, dass die Eintracht und die Spieler trotzdem auch immer unsere Unterstützung brauchen und das müssen wir jetzt auch durchziehen. Das heißt, auch wenn wir überhaupt keinen Bock haben, uns das nächste 3-0 im Stadion anzugucken, wir müssen hinkommen, wir müssen hingehen, wenn wir die Karten haben und müssen alles geben, weil es wir sollten uns nichts nachsagen lassen, wenn es nicht klappt.
Das fand ich
also das Letzte, was wir jetzt in der Situation gebrauchen können, ist noch irgendwie ein Lager aufzumachen zwischen Fans und Mannschaft. Also genau. Ich glaube, so weit wird es auch nicht kommen. Und ich glaube das auch nach wie vor, also wenn ich für mich spreche, ich stehe auch nach wie vor hinter der Mannschaft, auch wenn ich im Stadion stehe und sage, boah, nimm den doch vom Feld, das geht ja gar nicht mehr.
Aktiver Dauersupport, das genau. Finde ich super.
Ja, ich würde sagen, damit machen wir den Sack für heute zu. Wir freuen uns auf ein hoffentlich nicht ganz so schlimmes Fußballwochenende für uns und vielleicht können wir ja nächste Woche dann auch über den ein oder anderen Punkt unserer Mannschaft und die ein oder andere gute Minute reden und ja, wünschen dann noch einen schönen Abend.